der öffentlichen Diskussion werden ja die Ursachen hauptsächlich in individuellem Fehlverhalten gesucht. Das wird den einzelnen Managern jetzt zugeschrieben, deren Gier zu groß gewesen sei. Das, was also eigentlich die Triebfeder unserer Wirtschaft ist, nämlich die Profitmaximierung, die ja normalerweise nicht in Frage gestellt wird, wird jetzt plötzlich problematisiert, aber eben nur als individuelles Fehlverhalten. Dazu muss man natürlich sagen, dass die einzelnen Manager eigentlich nicht anders können, als die Profite ihrer Unternehmen zu maximieren bei Strafe des Untergangs. Sie werden ja durch die Konkurrenz quasi dazu angetrieben. Wichtig ist, denke ich, auch zu sehen, dass es im Kapitalismus praktisch regelmäßig Krisen gibt. Das ist normal. Die Ursachen, die sind sicherlich komplex und die Formen der Krisen ändern sich. Das hängt eben an dem widersprüchlichen Gesamtzusammenhang. Wenn Sie beispielsweise den Lohn nehmen, seit Mitte der 70er Jahre können wir im Grunde genommen ein Zurückbleiben der Löhne beobachten, also ein Sinken der Lohnquote. Das heißt, die Profite sind eben spiegelbildlich zu den Löhnen immer stärker gestiegen. Aber die Nachfrage, die gesellschaftliche Nachfrage ist eben zurückgeblieben, die zahlungsfähige Nachfrage. Und das hat eben auch dazu geführt, dass immer größere Summen verschoben worden sind auf die Finanzmärkte, dass die Finanzmärkte sich sehr stark aufgebläht haben im Verhältnis zu dem industriellen Kapital, zur industriellen Produktion.
Wie kann man denn diese Finanzmärkte überhaupt beschreiben? Die haben ja durchaus eine veränderte Funktion im Vergleich zu früher. Was ist da der große Unterschied und was sind da dann eben diese Entwicklungen, die zu diesem ziemlichen Zusammenbruch im Moment führen?
Naja, auf der einen Seite haben die Finanzmärkte natürlich schon eine notwendige Funktion, weil das Kapital praktisch umgeleitet wird von den Sparern, die es im Moment nicht benötigen, dann zu den Unternehmen, zu den Investoren, die es benötigen. Andererseits ist das Geldkapital natürlich selbst auch ausgerichtet auf Spekulation immer. Im Grunde genommen werden ja an den Finanzmärkten Eigentumstitel gehandelt, also Eigentumsrechte auf zukünftig erwartete Gewinne. Also das heißt, die Wertpapiere, Aktien, Anleihen und so weiter beziehen sich ja auf die zukünftig erwarteten Gewinne. Und insofern ist die Spekulation eigentlich unvermeidlich und ist es auch unvermeidlich, dass sich dann Blasen aufbauen, dass es sozusagen verstärkte Bewegungen gibt. Also wenn quasi die Wirtschaft boomt, gibt es Übertreibungen nach oben, dass sozusagen die Kurse stärker steigen, als es angemessen ist, bis das dann umschlägt. Und in der Abwärtsbewegung gibt es eben auch wieder diese Übertreibungen. Also man kann eigentlich sagen, dass die Bewegung an den Finanzmärkten die Bewegungen der sogenannten Realwirtschaft, also des Konjunkturzyklus, eben noch verstärkt. Und die Bewegung an den Finanzmärkten kann sich eben auch ein Stück weit abkoppeln von der realen Bewegung in der Produktion. Aber in den Krisen wird sie eben wieder zurückgeführt, wird der Zusammenhang wiederhergestellt durch die Entwertung von Kapital.
Nun wird die derzeitige Wirtschaftskrise ja ganz stark zurückgeführt auf das Platzen der Immobilienblase, jetzt vor allem in den USA. Was heißt das so ganz konkret und weshalb hat es so große Auswirkungen weltweit?
Naja, die Immobilienblase, die kann man zurückverfolgen im Grunde genommen zur letzten Krise. Es war ja so, dass wir Ende der 90er Jahre eben eine Blase hatten an den Aktienmärkten mit der sogenannten New Economy Spekulation, wo eben auf die Internetökonomie gehofft wurde, dass da sehr hohe Wachstumsraten realisiert werden könnten. Und als das sich nicht bewahrheitet hat, als sich eben gezeigt hat, dass dort eben auch die Profite nicht so hoch sein werden wie erwartet, ist ja der Aktienmarkt zusammengebrochen und dann ist das Kapital abgeflossen zu den Immobilienmärkten und hat im Grunde genommen sich dort die nächste Spekulationsblase entwickelt. Die Immobilienpreise sind sehr stark gestiegen und aufgrund dieser Immobilienpreissteigerungen ist es eben auch möglich gewesen, sehr leicht Hypotheken aufzunehmen. Also der ganze Hypothekenmarkt hat sich sehr stark entwickelt. Das hing auch damit zusammen, dass nach der letzten Krise, also 2000 bis 2003, die Zinsen eben dann sehr stark gesenkt wurden, dass der Zugang zu Krediten leicht möglich war. Und im Grunde wurden ja auch Kredite dann vergeben an Menschen, die eben nicht zahlungsfähig waren längerfristig oder eben nur unter den Bedingungen niedriger Zinsen ihre Hypotheken zahlen konnten. Und als die Zinsen dann langsam wieder angestiegen sind mit dem Boom, sind eben viele zahlungsunfähig geworden, mussten ihre Häuser verkaufen. Also es ist zunehmend zu Zwangsversteigerungen gekommen in den USA dann von Häusern. Und mit diesen Zwangsversteigerungen kam es natürlich dann zu einer Schwemme von Häusern, sodass die Häuserpreise eingebrochen sind, also nach unten gegangen sind und diese Immobilienpreisblase im Grunde genommen dann geplatzt ist.
Und das schlägt bis hier und weltweit durch?
Ja, ich meine, die Krise hat sich dann vom Immobiliensektor eben auf den Geldmarkt ausgeweitet, auf den Interbankenmarkt, weil die Banken sozusagen natürlich mit den Krediten mit drin hingen, obwohl sie die Kredite ja auch weiterverkauft haben, also Kredite verbrieft haben, handelbar gemacht haben und abgestoßen haben. Aber letztendlich waren natürlich dann immer noch Finanzmarktteilnehmer im Besitz dieser Titel und diese Titel haben sich dann eben entwertet mit dem Platzen der Immobilienpreisblase. Und da ja der Markt sozusagen internationalisiert ist, also es ist eben ein globaler Geldmarkt, sind eben nicht nur Banken in den USA betroffen gewesen, sondern eben auch Banken in Europa sehr stark oder auch in Asien halt.
Nun heißt es momentan ständig, der Turbokapitalismus wird begraben oder es geht auch immer wieder darum, dass angeblich der Finanzmarktkapitalismus jetzt wirklich zusammengebrochen ist. Es wird immer wieder von einer Neubesinnung gesprochen. Bundeskanzlerin Merkel hat am Mittwoch von entfesselter Entwicklung, wo es gegenzuhalten geht, gesprochen. Ist es denn wirklich so? Kann man da darauf hoffen, dass sich da was tut in so eine Richtung?
Das ist im Moment schwer zu sagen. Einerseits wird natürlich jetzt sehr viel gesprochen über die Notwendigkeit eines neuen Ordnungsrahmens für die Finanzmärkte. Andererseits muss man sagen, wenn man zurückschaut auf die letzten Krisen, dass es da eben solche Diskussionen gab, zum Beispiel nach dem Zusammenbruch der New Economy und im Zuge der Bilanzskandale von Enron und so weiter, wurde ja auch schon diskutiert über Re-Regulierung, über eine neue internationale Finanzarchitektur, auch nach der Asienkrise 1997, 98. Und passiert ist dann relativ wenig doch. Nun ist es so, dass die jetzige Krise tiefgehender ist, weil sie praktisch nicht mehr periphere Regionen berührt, sondern das Zentrum des globalen Finanzsystems, den Interbankenmarkt, den Geldmarkt. Und schon sehr tiefgreifend ist das Handeln des Staates sozusagen jetzt doch gigantische Dimensionen hat. Und insofern kann es durchaus sein, dass wirklich wir es hier mit dem Bankrott des Neoliberalismus zu tun haben, dass es zu einer stärkeren Re-Regulierung kommt. Aber das muss man abwarten. Die entscheidende Frage für mich ist sozusagen, ob die strukturellen Ursachen auch angegriffen werden dieser ganzen Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und die sehe ich nicht nur in der Finanzsphäre selbst, sondern eben auch in dem Verteilungsverhältnis, also das heißt in der sinkenden Lohnquote, in der sozialen Frage letztendlich der gesellschaftlichen Verteilung. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt sozusagen die regierenden Kräfte da rangehen und da irgendetwas ändern wollen, sondern da denke ich, es wird jetzt eben mit anderen Mitteln versucht, die bisherige Umverteilungspolitik von unten nach oben praktisch fortzusetzen.
Nun soll es ja ein Rettungspaket geben. Der Umfang ist gewaltig. Von 500 Milliarden Euro ist da die Rede. Regierung und viele Wirtschaftsliberale sagen jetzt und rechtfertigen das damit, dass sie sagen, ohne das Ganze würde die Kosten für die Gesellschaft, also dann eben auch für jeden Einzelnen, noch viel höher werden. Was halten Sie denn von diesen Paketen und dieser Argumentation?
Ja, ich meine, einerseits kann das natürlich sein. Wir standen möglicherweise vor einem noch umfassenderen Zusammenbruch. Und wenn der Zahlungsverkehr zusammenbricht, kann es sehr schnell zu barbarischen Zuständen kommen. Denn ich meine, unser Leben, unser Zugang zu Lebensmitteln hängt ja ab von dem Zugang zu Geld. Wir haben eben eine Geldwirtschaft. Und insofern sind wir alle darauf angewiesen, dass diese Geldkreisläufe weiter funktionieren. Es ist auch die Interessenlage vieler abhängig Beschäftigter natürlich widersprüchlich, weil viele auch ein bisschen Geld angespart haben, in den unterschiedlichsten Formen eben bei den Banken halt investiert haben und insofern natürlich auch von der Entwertung jetzt, der möglichen Entwertung von Ersparnissen halt betroffen sind. Andererseits muss man sagen, denke ich, dass die Art und Weise, wie dieses Rettungspaket jetzt durchgepeitscht werden soll, eigentlich inakzeptabel ist. Es handelt sich ja im Grunde genommen um Ermächtigungsgesetz des Finanzministeriums, also die normalen demokratischen Beteiligungsverfahren von Bundesrat und so weiter sollen eigentlich ausgehebelt werden. Letztendlich liegt das alles im Ermessen der Regierung, wie sie dann mit diesen 500 Milliarden umgeht. Das ist inakzeptabel. Es ist auch inakzeptabel, dass es keine Gegenleistung praktisch gibt. Das Geld wird den Banken zugeschoben. Der Staat übernimmt möglicherweise dann stimmrechtslose Vorzugsaktien von den Banken. Das heißt, Anteilsscheine, mit denen er aber im Grunde genommen die Geschäftspolitik der Banken nicht beeinflussen kann. Das heißt, der Staat enthält sich nach wie vor eben doch einer tiefergehenden Einflussnahme. Und worüber diskutiert wird, zum Beispiel die Begrenzung der Managergehälter, das sind ja eigentlich Nebensächlichkeiten. Wie gesagt, das setzt an bei diesem populären Verständnis, dass es jetzt die Gier der Manager sei, die das ganze Problem hervorgerufen hätte. Aber ob diese Manager jetzt 10 Millionen pro Jahr verdienen oder 500.000, das ist sozusagen ein nebensächlicher Unterschied. Auch wenn das jetzt, wie Steinbrück halt mit ernster Miene verkündet hat, auf 500.000 pro Jahr begrenzt wird, dann ist das natürlich immer noch ein Vielfaches von einem Gehalt von einem normalen Beschäftigten. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Das entscheidende Problem ist eben, inwieweit werden die Spielregeln verändert, inwieweit werden wirklich tiefergehende strukturelle Veränderungen durchgesetzt. Und das ist ja mit dem Paket jetzt erstmal nicht geplant und nicht abzusehen.
In welche Richtung müssten diese Veränderungen Ihrer Meinung nach dann gehen?
Naja, ich denke mir, es wäre schon an der Tagesordnung im Grunde genommen, eine Vergesellschaftung des Finanzsektors durchzusetzen. Also wirklich, und das kann nicht einfach nur eine Verstaatlichung sein. Das Problem ist natürlich, wir haben immer noch staatliche Banken wie die Landesbanken, die Sparkassen, die ja auch Eigentum, öffentliches Eigentum sind. Nur deren Geschäftspolitik wurde ja auch nicht mehr kontrolliert wirklich. Auch die waren ja global sozusagen beteiligt an diesen Prozessen und haben ihre ursprünglichen Aufgaben, also Industriepolitik, regionale Strukturförderungspolitik, nicht mehr wirklich verfolgt. Und insofern stellt sich die Frage, wie eben die Gesellschaft da eine stärkere Kontrolle ausüben kann. Aber ich denke schon, dass sozusagen eine Verstaatlichung zunächst mal von Banken eine Grundvoraussetzung dafür ist. Und wenn jetzt Banken eben alleine nicht mehr lebensfähig sind, wenn sie sozusagen vor der Alternative stehen, bankrott zu gehen oder nur vom Staat gerettet werden zu können, dann sollte der Staat tatsächlich auch das Eigentum übernehmen. Also und nicht nur sozusagen das Geld den Banken jetzt hinterherwerfen. Und dann muss gesucht werden nach neuen Formen der demokratischen Kontrolle, wie diese Banken sozusagen dann demokratisch kontrolliert werden können. Das andere ist der Zusammenhang mit der sozialen Frage, wie gesagt. Ich meine, jetzt sind plötzlich 100 Milliarden oder 500 Milliarden Euro da. Wenn Sie mal überlegen, ich glaube, für die gesamten Hartz-IV-Empfänger in Deutschland werden pro Jahr nicht mehr als 22 Milliarden Euro ausgegeben. Für alle möglichen sozialen Belange, für Bildung, für die Renten und so weiter war kaum Geld da in den letzten Jahren angeblich. Und jetzt werden eben diese Beträge locker mobilisiert. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man nicht sozusagen mit diesem Geld auch andere Dinge gesellschaftlich halt fördern kann.
Das wird ja in der Bevölkerung auch sehr stark bemängelt. Also das immer wieder heißt, die schmeißen den Banken jetzt das Geld in den Rachen und für anderes war nie Geld da. Aber wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Folgen für jeden Einzelnen. Da heißt es dann immer wieder aber auch, es betrifft ja vor allem die Aktien haben und die spekulieren und mich geht das alles gar nicht so viel an.
Viele haben eben Ersparnisse. Das läuft eben auch ein bisschen quer sozusagen zu den Klassen. Insofern sind natürlich alle irgendwie betroffen, wenn jetzt das Geldkapital sich entwertet da an den Börsen, dieses fiktive Kapital. Aber die Betroffenheit ist eben auch unterschiedlich stark. Und letztendlich ist natürlich für die abhängig Beschäftigten ausschlaggebender, dass sie weiterhin ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und das Risiko jetzt des Arbeitsplatzverlustes in der Rezession wirkt natürlich noch schwerer, denke ich. Die Frage ist halt jetzt, ob man sozusagen sich nur an den Interessen der Sparer orientieren sollte oder eben auch andere gesellschaftliche Interessen mit einbezieht in eine umfassendere Krisenlösung. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt sehen, ich meine, man kann natürlich sagen, in gewisser Weise sind die Finanzmärkte auch ein Faktor, der zum Beispiel in den USA den Sozialstaat ersetzt hat, öffentliche Wohnungsbauprogramme ersetzt hat. Darüber, dass eben der Hypothekenmarkt so stark ausgedehnt wurde, konnten auch Arme letztendlich sich Häuser kaufen, die ohne diese Kredite nicht in der Lage gewesen wären dazu. Aber aus meiner Sicht sind eben diese finanzmarktbasierten Formen von sozialer Sicherung ein sehr schlechter Ersatz für eine funktionierende Sozialpolitik oder für eine wohlfahrtsstaatliche Politik. Man hätte eben mit diesen Geldern, die da jetzt im Kreditsektor aufgebracht wurden und werden oder die eben auch dort vernichtet werden, ganz andere Dinge machen können letztendlich.
Nun könnte man ja sagen, gut, wir sind eh gegen den Kapitalismus, jetzt könnte man sich irgendwie auch drüber freuen, aber die radikale Linke und linke Bewegungen sind im Augenblick ziemlich still. Wäre das jetzt im Augenblick nicht eigentlich aber doch die Chance, mit Alternativen zu punkten?
Ja, ich meine sicher, im Grunde genommen müsste man jetzt eigentlich den Zusammenhang herstellen zwischen der Finanzkrise und der sozialen Frage und eben auch Protestaktionen organisieren gegen das Business as usual, was möglicherweise sich dann doch wieder durchsetzt. Die Linke hinkt da sozusagen immer der Entwicklung ein Stück weit hinterher. Das hängt, denke ich, einerseits an widersprüchlichen Interessenlagen eben in Bezug auf die Finanzmärkte, aber auch sozusagen an mangelnden Alternativkonzepten. Ich meine, jetzt wird natürlich die Linke in gewisser Weise von den Entwicklungen überholt. Wenn ich denke zum Beispiel, ich bin ja auch im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und da ist es so, dass sehr kleinteilige Vorschläge diskutiert wurden in den letzten Jahren zur Resegulierung, dass man aber im Grunde genommen immer ein bisschen davor zurückgeschreckt ist, die Systemfrage überhaupt aufzuwerfen. Und in der radikalen Linken, da war natürlich Kapitalismuskritik gang und gäbe, aber in einer sehr abstrakten Form. Da ist umgekehrt, denke ich, das Problem, dass man zwar gegen den Kapitalismus ist, aber im Grunde genommen keine Schritte angeben kann, keine Strategien, wie man sozusagen dem Ziel der Überwindung des Kapitalismus näher kommt.
Welche könnten es denn sein? Was würden Sie vorschlagen?
Ich denke, die Linke könnte jetzt zum Beispiel fordern, eben eine Vergesellschaftung der großen Banken, also eine Vergesellschaftung, eine stärkere Vergesellschaftung des Finanzsektors, neue Formen der demokratischen Kontrolle des Finanzsektors, eine strikte Regulierung der Tätigkeit der Banken und eben auch ja, andere Programme sozusagen für Renten, für Sozialhilfe, für Arbeitslosengeld etc. Also im Grunde genommen ein Umbau der Sozialsysteme und natürlich auch ein entsprechender Einsatz bei der Lohnpolitik. Also etwa, wenn Sie jetzt sehen, die aktuelle Tarifauseinandersetzung, die IG Metall hat 8% mehr Lohn gefordert. Die Gefahr ist jetzt, dass die Gewerkschaften praktisch unter dem Eindruck der sich verschlechternden Konjunktur und der Krise von ihrer eigenen Forderung schon wieder Abstand nehmen. Also Bertolt Huber, der IG Metall-Vorsitzende, hat ja angekündigt, dass auch er Verständnis hat für die Krise, dass also eine längere Laufzeit möglich wäre. Das sind meines Erachtens eher Signale in die falsche Richtung, sondern jetzt kommt es vielmehr darauf an, eigentlich im Grunde genommen Forderungen der Lohnempfänger, der Lohnabhängigen nochmal mit Nachdruck halt auch zu vertreten, wo man sieht, dass eben in dieser Krise sich die Möglichkeiten eröffnen, dass sozusagen auch die ganze Regulierung, das ganze System eigentlich zur Disposition steht, dass man da Schritte unternimmt, im Grunde genommen für eine Umverteilung wieder von oben nach unten, also für einen Bruch mit dem Trend der letzten drei Jahrzehnte.